Manchmal braucht es eine Kopfnuss, wenn das Leben mal aus der Bahn gerät. Willkommen bei Kopfnuss. Ich will gehört werden. Ich bin Sabine Herford und ihr hört den neuen Podcast des AWO Kreisverband Harz. Ich bin heute in der Tagesstätte für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung. Bei mir ist Jennifer Scheppern, sie ist Teamleitung, und Susanne. Sie ist eine der Assistenznehmerinnen. Susanne wird uns heute ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Hallo Susanne.
Hallo.
Möchtest du ein bisschen von dir erzählen?
Gerne. Also ich bin 37 Jahre alt. Meine Diagnose ist bipolare Störung. Diese Diagnose habe ich seit 2006 gestellt bekommen.
Was muss ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet das?
Ja, eigentlich im Grunde genommen ganz leicht zu erklären. Viele sagen immer gern dazu, himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt sein. Das bedeutet einfach, dass es zwei Seiten gibt an dieser Krankheit. Die eine Seite wäre die depressive Seite, die auch mit Schlafstörungen einhergeht. Und auch die manische Seite, das kann man sich so vorstellen, dass man ziemlich drüber ist so, im Gefühl her und vom Gedanken her, dass man sich viel zutraut, viel zu viel zutraut, sag ich mal.
Wie lange dauert so eine Phase?
Das ist ganz unterschiedlich. Also Phasen können von einigen Tagen bis zu halben, dreiviertel Jahr andauern.
Wie lange hat es denn gedauert, bis du die Diagnose bekommen hast?
Also ich habe die Diagnose relativ schnell bekommen, weil ich ins Krankenhaus gekommen bin und so über meine Vergangenheit sprechen sollte. Und da wurde ziemlich schnell klar, dass ich mit Manien und Depressionen zu tun hatte. Und somit wurde innerhalb von einem halben Jahr die Diagnose gestellt.
Und wie war das für dich, als du dann gehört hast, okay, jetzt habe ich eine Diagnose?
Naja, erstmal habe ich mich so abgestempelt gefühlt, weil ich erstmal gar nicht wusste, was das überhaupt ist. Und die Ärzte einem Krankenhaus auch relativ wenig beraten oder aufklären. Das habe ich leider nicht nur einmal erfahren müssen.
Wie ging es dann nach der Diagnose weiter?
Ja, verschiedene Therapien wurden mir angeboten. Zum Beispiel erstmal eine Therapie in der Tagesstätte. Tagesklinik. Und da war ich dann auch mehrere Monate, also 3 Monate insgesamt, wo ich Einzelgespräche hatte, ich hatte Gruppengespräche, ich hatte ja verschiedene andere Therapien, auch sportliche Aktivitäten, und ja, da wurde mir dann auch schon ein bisschen näher gebracht, was die Krankheit eigentlich bedeutet. Und so ging es dann weiter, dass ich in verschiedene Einrichtungen gekommen bin.
Aber hat dir das geholfen, diese Therapien zu machen?
Nein, nur punktuell. Also nicht langfristig. Also das war schon so, dass ich 1 bis 2 Mal im Jahr im Krankenhaus war, weil ich dann hauptsächlich wieder depressiv wurde und damit zu Hause dann auch nicht mehr umgehen konnte. Und dass ich so richtig manisch war, ist erst 2 Mal passiert während des ganzen Krankheitsverlaufs, sag ich mal.
An welcher Stelle stehst du denn jetzt, wenn du sagst, die ersten Therapien haben dich nicht weitergebracht? Was hat dir denn gefehlt?
Also mir hat auf alle Fälle gefehlt die Regelmäßigkeit im Tagesablauf. Das heißt, ja, dass ich zur gleichen Zeit aufstehe, zur gleichen Zeit esse, zur gleichen Zeit auch wieder schlafen gehe, dass ich soziale Kontakte halte und habe. Das hat mir alles gefehlt, weil ich halt ziemlich früh dann auch berentet wurde und ja, nicht arbeiten gehen konnte und ja, viel zu Hause war, viel alleine war. Und da hat mir die Tagesstätte halt sehr viel Struktur gegeben.
Das ist im Prinzip das, was jeder Mensch jeden Tag macht. Das fehlt einem dann, ne?
Genau, also das ist mir einfach schwer gefallen, weil ich durch die vielen Depressionen halt ganz wenig Antrieb hatte, überhaupt aufzustehen. Und auch das Essverhalten war gestört. Also entweder ich habe ganz viel gegessen durch diesen starken Appetit, von den Medikamenten wiederum. Mhm. Oder es ging halt gar nichts, dass ich gar nicht essen konnte. Und ja, da war auf alle Fälle eine große Störung drin.
Aber was ist im Prinzip nach oder während den Therapien passiert, dass quasi diese Veränderung stattgefunden hat? Wer hat den Anstoß gegeben?
Also ich war wieder mal, sage ich, in der Klinik gewesen. Und da hat man halt so viele schon ausprobiert mit mir. Und da war eine Sozialarbeiterin, die hat mich auf die Tagesstätte gebracht hier in Halberstadt. Und so ist es gekommen, dass ich hier ja wie eine Art Probelauf machen konnte. Über eine Woche, glaube ich, ging das. Konnte mir ja alles angucken. Und das hat mir halt gleich gefallen, zugesagt. Und ich bin relativ schnell auch reingerutscht in die ganze Geschichte.
Hättest du dir gewünscht, so ein Angebot früher gehabt zu haben?
Auf alle Fälle, ja.
Du sagst, eine Sozialarbeiterin hat dich darauf aufmerksam gemacht. Das heißt, vorher ist das auch nie irgendwie Thema gewesen?
Also es war zum Beispiel Werkstätten-Thema. Mhm. Behindertenwerkstätten jetzt direkt. Aber das war für mich halt auch zu viel, zu anstrengend. Und Tagesstätte selber, das kam erst später,
das Thema. Das ist echt spannend, ja, dass das einfach nicht nach außen getragen wird.
Wir versuchen schon immer dran zu bleiben, in den ganzen Kliniken und überall aufzuklären, dass es die Tagesstätte gibt und dass man uns auch anrufen kann und bestimmte Assistenznehmer oder Patienten dort in der Klinik auch vermitteln kann und die Orientierungstage bei uns wahrnehmen können. Aber bei einigen, ja, sage ich mal, Sozialarbeitern oder anderen Mitarbeitern ist es leider immer noch nicht ganz durchgedrungen.
Ja, oder man wird darauf gestupst, sage ich mal, auf das Thema und man wird aber damit allein gelassen. Ja, also dass man dann dasteht und man weiß, okay, da gibt es was, aber es ist keine Kommunikation da. Keiner sagt dir, wie du da einen Antrag stellen musst zum Beispiel oder wie du da überhaupt reinkommst. Mhm. Und das hat bei mir dann sehr gut funktioniert alles.
Ich denke, gerade auch in so einer depressiven Phase ist es ja noch mal schwieriger, überhaupt auf irgendwen selbstständig zugehen zu können, irgendwelche Anträge stellen zu müssen, Kontakt mit dem Sozialamt aufbauen zu müssen. Mhm. Das ist alles mit ganz viel Angst und ganz viel Überwindung verbunden, so viel Papierkram vor sich liegen zu haben und keiner hilft einem.
Ja, und dann auch die Entscheidungsfähigkeit zu haben, dass... ist ja meistens auch in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, kann ich mich ganz schlecht für irgendwas entscheiden. Und das ist so das Problem auch. Dann stehe ich vor der Tagesstätte und weiß nicht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Und da ist dann in der Vergangenheit in den Kliniken oft dann das Problem gewesen, dass genau da dann keiner da ist, der mich dann so an der Hand nimmt, sag ich mal.
Das heißt, im Prinzip bräuchte man da jemanden, der den Schritt mit angeht.
Genau.
Ich würde noch mal ein Stück zurückgehen wollen. Wie hast du bemerkt, dass da quasi, ich sage jetzt mal, was im Busch ist?
Also es ist so, dass ich damals mit meinem Partner ein Haus bauen wollte und habe gleichzeitig noch eine Ausbildung gemacht, musste jeden Tag 1,5 Stunden fahren, war dann abends auf der Baustelle, habe viel mitgemacht, also wir hatten viel Einleistung und ich habe nachher eigentlich nur noch gearbeitet und habe auch kaum geschlafen, kaum gegessen und habe nur so ratteriert und habe das auch nicht gemerkt. Und mein Umfeld, die haben mir alle gesagt, mach mal ein bisschen langsamer. Ja, du wirst doch immer dünner, was ist denn da los? Und ich habe das ignoriert. Ich konnte damit nicht umgehen, dass sie sowas sagen. Ich konnte das nicht verstehen. Und ich habe das einfach gemacht. Und das ging fast ein Dreivierteljahr so. Bis ich dann nachher auch in der Zeit schon meine Ausbildung abgeschlossen hatte, habe dann auch schon angefangen mit Arbeiten, dann das Haus, dann sind wir da eingezogen, dann im gleichen Monat haben wir geheiratet. Das war alles ganz viel Aufregung, dann ist mein Opa noch gestorben und dann kam irgendwann der Punkt, wo gar nichts mehr ging. Also da bin ich dann auf Arbeit zusammengeklappt, musste auch mit dem Notwagen abgeholt werden, rein in die Psychiatrie. Und da hat man festgestellt, dass ich eigentlich komplett ausgebrannt war. Dass da gar nichts mehr ging. Dass ich eigentlich schon ein halbes, dreiviertel Jahr völlig übertrieben hatte. Also in einer sogenannten Manie war. Mhm. Ja. Und ohne zu merken, dass es mein Körper nicht gut tut. Und dann kam halt die Depression und die ging halt fast genauso lang.
Nach der Manie bist du dann in eine Depression verfallen, sagst du? Wie ging es dann weiter?
Ja, wie gesagt, dann ins Krankenhaus gekommen. Da war ich dann knapp 5 Monate in der Psychiatrie. Auch 6 Wochen davon auf der geschlossenen Abteilung, weil ich auch Selbstmordgedanken hatte. Ja, und war dann insgesamt 5 Monate da. Und danach sollte ich wieder arbeiten gehen. Und alles sollte auf einmal wieder so sein wie vorher. Das hat aber nicht funktioniert. Das haben auch viele Leute in meinem Umfeld nicht begriffen, dass das nicht geht. Also auch vor allen Dingen mein Ex-Mann hat das nicht begriffen. Die haben alle gedacht, ich muss jetzt wieder so funktionieren wie vorher. Also so 150% waren sie ja gewohnt. Und das ging aber nicht. Also ich habe mich seitdem nie wieder richtig erholt. Das heißt, bei kleinsten Stresssituationen kann es passieren, dass es bei mir wieder aussetzt. Ja.
Du bist vor 6 Jahren dann hier in die Tagesstätte gekommen. Du sagst, es hat dir relativ schnell sehr gut gefallen, weil es dir Struktur gegeben hat. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt für dich?
Ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt alleine gelebt und hatte großartig keinen weiter und nur eine gute Freundin. Und die Tagesstätte war eigentlich ja, alles für mich, sage ich mal. Ich konnte da hingehen, wenn ich wollte. Es waren immer Ansprechpartner für mich da. Und das hat sich auch die ganzen 6 Jahre so durchgezogen. Jetzt ist es so, dass meine Lebensverhältnisse sich verändert haben. Also ich habe wieder einen Partner und wir sind auch zusammengezogen und wir machen ganz viel gemeinsam. Ich habe wieder Struktur. Ich bekomme so gut es geht, alles alleine hin, den Haushalt oder auch mal Essen kochen oder mal einkaufen gehen, geht oder klappt ganz gut und darum bin ich jetzt nicht mehr in der Tagesstätte.
Aber der Kontakt ist ja offensichtlich noch da.
Der Kontakt ist da, ich bekomme ja das ABW, das ambulant betreute Wohnen, wo ich unterstützt werde, halt in so Sachen wie Einkaufen, wie ja, Planung im Haushalt oder so, wo ich trotzdem noch Hilfe bekomme.
Wollen Sie vielleicht mal kurz erklären, wann macht es Sinn, jemanden aus der Tagesstätte zu entlassen?
Also letztendlich ist wichtig zu wissen, dass man auch beides zugleich haben kann. Also es geht auch, dass man in der Tagesstätte 6 Stunden die Woche jeden Tag den Alltag meistert und im Nachhinein dann noch vom ambulant betreuten Wohnen betreut wird. Letztendlich war es jetzt bei Susanne so, dass wir uns dazu geeinigt haben, eben sie aus der Tagesstätte zu entlassen, in Anführungsstrichen, eben die Leistung nicht mehr zu nutzen und dafür aber das ambulant betreute Wohnen mit reinzunehmen, einfach damit noch jemand da ist. Damit jemand da ist, mit dem man mal sprechen kann, wenn es ihr nicht so gut geht, damit jemand da ist, mit dem sie mal zusammen ein paar Ausflüge machen kann, mal zusammen kochen, mal zusammen einkaufen, gerade auch in schlechten Phasen.
Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt das Recht behinderter Menschen auf Arbeit auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen. Und dieses Recht auf Arbeit schließt die Möglichkeit ein, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die frei gewählt oder frei angenommen wird. So hätte es gern die UN-Behindertenrechtskonvention. Wie sind deine Erfahrungen damit?
Also ich habe während der Zeit in der Tagesstätte versucht, einen Minijob auszuüben.
Was wolltest du da machen?
Ich habe ja Hotelfachfrau gelernt und wollte auch in dem Beruf weiter oder ja wieder
einsteigen
und habe mich als Zimmermädchen beworben und in einem Hotel. Und das lief alles andere als gut. Ich wurde mehrfach unter Druck gesetzt, dass ich schneller arbeiten soll, gewissenhafter arbeiten soll, obwohl ich dachte, das mache ich schon. Aber es hat nicht gereicht und es war dann nachher so, dass der Chef mich nochmal sprechen wollte, was ich denn nun habe für eine Krankheit und da bin ich dann gar nicht mehr hingegangen. Weil das war für mich schon Abstempeln und das hat mir dann gereicht.
Dabei hätte es dir wahrscheinlich sehr, sehr geholfen, wieder ein bisschen in den Alltag zu finden. Das ist ja auch eine Struktur, arbeiten zu gehen.
Genau, obwohl ich relativ schnell gemerkt habe, also ich habe das fast einen Monat durchgezogen und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass mir das wieder nicht so gut bekam.
Da sind wir dann gleich bei Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention. Da geht es um Bewusstseinsbildung. Die Vertragsstaaten haben sich dazu verpflichtet, geeignete Maßnahmen der Bewusstseinsbildung zu ergreifen. Und dazu zählt unter anderem die Förderung von Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit Behinderung und für deren Rechte. Da hätte dein Chef wahrscheinlich ein bisschen Bedarf gehabt.
Ja.
Was hättest du dir denn in diesem Job gewünscht, damit du dort zufrieden hättest arbeiten können?
Den Druck einfach rausnehmen. Er wusste, dass ich Rente beziehe, weil ich krank bin oder weil ich eine Erkrankung habe. Und trotzdem hat er mich so unter Druck gesetzt.
Also ein Ziel ist es ja im Prinzip, dass die Menschen viel bewusster mit solchen Krankheiten umgehen, egal ob körperliche oder seelische Behinderung. Wie sind da deine Erfahrungen? Stößt du da öfter an Grenzen, auf Unverständnis oder kommt dein Umfeld gut damit klar? Wie sind so deine Erfahrungen im Alltag?
Also im Grunde genommen kommt mein Umfeld sehr gut damit klar. Wenn ich neue Leute kennenlerne, ist es immer erst so ein kleines, was ist das? Mhm. Was hast du da eigentlich? Oder warum bist du zu Hause? Du bist ja noch so jung. Und dann kommt man dann doch ins Gespräch und die meisten finden das gut, dass ich trotz allem mein Leben meistern kann. Also ich habe jetzt noch keine große anstößige Erfahrung gemacht.
Jeder, der schon mal sowas erzählt hat, anderen weiß, wie sich das anfühlt. Sich so zu öffnen und so offen über so ein schwieriges Thema, was einen ja auch sehr, sehr lange schon begleitet, zu sprechen und wo auch mal eine Träne fließt, das erfordert zum einen viel Mut, aber auch Kraft. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Bitte.
Der Podcast wird produziert vom AWO-Kreisverband Harz. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann kontaktiert uns gerne. Ihr findet uns im Internet unter www.awo-harz.de oder auf Facebook unter AWO Harz. Oder schreibt uns eine E-Mail mit dem Stichwort Podcast an info@awo-harz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.